hatte mich so eigentlich so darauf eingestellt. Ich habe gestern Abend bei uns über Römer 15, 5, der Gott des Ausharrens und der Ermutigung, was auch so viel wie Trost heißt, bin ich ganz stark auf diesen Bereich, dass Gott absolut trösten will, eingegangen. Habe aber dann heute gemerkt, dass Gott hier was ganz anderes meint. Also ich bin selber gespannt, was Gott meint. Ich habe Kerstin gebeten, uns auch mal eine Landkarte vorne dran zu schmeißen. Die ist nicht so ganz von Bedeutung, aber so an ein, zwei Punkten wollte ich sie gern mal haben. Und zwar möchte ich mit euch Apostelgeschichte 26 anschauen. Wer gucken möchte, kann gucken. Ihr müsst aber nicht. Vielleicht ist es manchmal besser, sogar so zuzuhören. Ich lese jetzt erstmal ein relativ großes Stück vor. Das ist die Situation, der Paulus ist gefangen genommen worden. Erst, ich glaube, 2 Jahre unter dem Felix, Statthalter von Rom. Und der wird dann ausgewechselt, sein Nachfolger, der Portius Festus. Und dieser Festus, zu dem kommt, der ist in Caesarea und da ist auch der Paulus gefangen gehalten. Und da kommt eines Tages dann der König Agrippa und seine Frau Berenike nach Caesarea, um eben mit diesem neuen Statthalter da Kontakt aufzunehmen. Und dann sagt er dem, du, da haben wir auch noch so einen Gefangenen, vielleicht redst du mal mit dem. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, der soll nach Rom rübergeschickt werden und ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu schreibe, weshalb der verhaftet worden ist. Also das drückt der Festus jetzt an den König Agrippa ab. Und dieses Gespräch mit dem König, beziehungsweise Paulus seine Rede, da lese ich jetzt eine Passage vor, wo Paulus sich erstmal bedankt, dass Agrippa ihm da, es macht ihn glücklich, sagt er, dass du mir zuhörst eben, weil du ein hervorragender Kenner bist unserer Gebräuche und unserer Streitfragen unter den Juden. Darum bitte ich dich, mich langmütig anzuhören. Mein Lebenswandel von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner Nation, Israel eben, in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte. Ich bin jetzt bei Vers 5 in 26, wer es verfolgen will. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser 12-stämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, o König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazoreas viel Feindseliges tun zu müssen. Also er selber sagt, es gab auch bei mir eine Zeit, da habe ich gemeint, ich muss gegen den Namen Jesus viel Feindseliges aufbringen. Was ich auch in Jerusalem getan habe und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den Hohenpriestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, gab ich meine Stimme dazu. Also Paulus sagt hier ganz klar, es hat eine Zeit gegeben, da hat der Name Jesus mich dazu gebracht, viele ins Gefängnis zu bringen und auch töten zu lassen. Ich habe meine Zustimmung gegeben. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier die Karte haben. Ihr seht hier etwa in der Mitte Damaskus, was zu Syrien gehört. Da ist also der Paulus unterwegs. Dann seht ihr Tel Aviv, es ist die Landesgrenzen. Doch, diese roten Linien, sind das die Landesgrenzen? Nee. Hier seht ihr den Libanon. Das ist Libanon, da an der Grenze war ich. gewesen jetzt, Libanon, da müsste irgendwo Syrien, wo ist denn Israel? Hier ist Jerusalem, Israel da. Genau, Haifa noch. Damaskus ist schon, gehört schon zu Syrien rüber, das ist Jordanien. Genau, und ich wollte, dass ihr das mal so vor Augen habt. Das ist der Ort, von dem der Paulus jetzt spricht. Da bin ich gewesen und da geschah dann was. Und ich habe gedacht, oh Mann, das hört sich ja so ziemlich alltäglich an. Syrien, und da wüten welche, was den Namen Jesus trägt und noch ein paar Minderheiten dazu. Wenn sie verhaftet werden, haben sie noch Glück. Meistens werden sie es nicht, sondern sie werden abgemetzelt. Und da dachte ich, das klingt alles eigentlich wie damals. Nur mit einer gewissen Grausamkeit mehr. Eine Idee grausamer. Aber weil es so die Ähnlichen, und wie er da sagte, und als, und ich habe gewütet unter ihnen, dachte ich, ja, das hört sich genauso an. Da wütet etwas dort. An genau denselben Plätzen wütet wieder etwas. Und dann dachte ich, wie es so weiterging, mittendrin in diesem Wüten des Paulus, und übertragt es mal immer in die heutige Situation, mittendrin in diesem Wüten, da sagt er, mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir gereist sind, umstrahlte. Da sind ja welche mit dabei gewesen, die dasselbe Vorhaben mit ausgeführt haben, entweder verhaften oder umbringen, auf jeden Fall einschüchtern und auf jeden Fall Hauptsache gegen diesen Namen Jesus. Und das Gleiche ist heute. Denn ihr wisst, an die Türen wird Nazorea, das N, geschrieben, was ja im Arabischen eher wie so ein U wirkt. Und ein Punkt, glaube ich, noch dabei, da dachte ich, wow, hört sich genau an die Situation wie heute. Nur mit noch einer, sag ich mal, mit einer endzeitlichen Grausamkeit dabei. Denn Gott sagt ja was über die letzten Tage, wo, wie die Menschen dann an Grausamkeit zunehmen. An einer Stelle heißt es, dass Christus erst wiederkommen wird, wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar geworden ist. Und dann denke ich oft, oh Herr, das fühlt sich alles so an. Da gibt es kein Gesetz mehr außer den eigenen geschriebenen von Rachsucht und Hass. Und aber da mittendrin, und der Paulus wütet eben auch rum, umstrahlt ihn und nicht nur ihn, sondern die mit ihm gereist sind, ein Licht. Und als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, das war ein Licht, das man nicht mal einfach nur so nett angeguckt hat. Och, Paulus, guck doch mal, wow, was für ein Licht. Mensch, phänomenal, hast du dein Handy dabei? Holst du mal die Kamera raus. Dieses Licht war so, dass sie auf die Erde fielen. Dieses Licht war so, dass sie auf ihr Angesicht gefallen sind. Ich bin im Frühsommer mal nach Darmstadt gefahren, sonntags. Da war im Raum Höchst, also als ich drauf zufuhr, ein Regenbogen von so einem Ausmaß von Licht und Schönheit, dass ich so in mir spürte, noch ein bisschen mehr und ich lieg auf der Erde. Vor Ehrfurcht. Es war so überdimensional. Du versuchst es mit dem Handy festzuhalten und es ist nicht das, was du siehst. Ne? Aber es war so unwirklich, genauso unwirklich wie jetzt. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere verfolgt hat. Wir haben ja die Zeit 2014, 15, wo wir wissen, es ist die Zeit der blutroten Monde. Die Bibel spricht davon, dass Zeichen am Himmel geschehen werden und an Sonne und Mond, also Genesis 1, 1. Mose, spricht davon, dass Gott sie gesetzt hat zum Zeichen. Ja, und wir haben 2014 und 15 jeweils einen blutroten Mond am Beginn, glaube ich, am Beginn oder Ende von Pessachfest und am Beginn des Sukkot, des Laubhüttenfestes. An diesem Tag bin ich zurückgekommen diesmal und in der Nacht war der blutrote Mond, aber das habe ich durch meinen, ich musste ja in der Flughalle da die Nacht zubringen, konnte ich es nicht sehen, aber ich habe es gelesen. Aber was ich gesehen habe, und das habe ich dann per Mail auch gekriegt, du, etwas ganz Phänomenales. Es gab an diesem Tag eine Gewitterfront vom Norden Israels bis Eilat zum Süden. Und da sind Wüstenpassagen dazwischen, alles. Und ich habe noch nie in dieser Zeit weder Regen noch sonst was erlebt. Und an dem Mittag, als ich abfuhr, zogen schwarze Wolken auf, es zuckten die Blitze. Und während der ganzen Fahrt von Nazareth bis nach Tel Aviv war ein eigentümlich von oben dunkel und unten ein orange-grelles Licht. Manchmal Blitze gezuckt, manchmal brach die Sonne durch. Und dann heim habe ich dann gelesen, das hat sich über ganz Israel weggezogen, am ersten Tag des Laubhüttenfestes. Gott sagt, er hat das Gesetzzeichen am Himmel, denen wir nicht folgen, aber er sagt, er kennt die Zeichen der Zeit. Er kennt doch die Zeichen der Zeit. Und wieder zum Text zurück, dieser Paulus, das ist also ein Licht, ich konnte noch schön mein Tablet ziehen und Fotos davon machen, aber das war ein Licht, da hast du da überhaupt nicht dran gedacht, die sind einfach auf die Erde gefallen. So war dieses Licht, die fielen auf die Erde. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, entweder weil es sie so hingeworfen hat, es geht aus dem Text nicht hervor, oder weil dieses Licht so ehrfurchtgebietend war, dass sie auf ihr Angesicht gefallen sind. Und ich wünsche uns allen, dass wir alle mal so Christusbegegnungen haben. Ich weiß nicht, ob du es schon gehabt hast, wo du merkst, ich kann mich an eine ganz deutlich erinnern, es nimmt dir einfach die Knie weg. Du überlegst gar nicht, ob du dich hinkniest, du sackst zusammen, weil du merkst, oh, Gott ist da. Ich wünsche jedem von uns solche Christusbegegnungen. Und ich hörte eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er sagt nicht, wer bist denn du? Oder kommst denn her, sondern er sagt, wer bist du? Herr. Er erkennt sofort, das muss was mit Gott zu tun haben. Wer bist du? Herr. Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf, stell dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Also er ist ihm erschienen und er sagt, ich werde dir noch weiter erscheinen. Ich werde dich, und jetzt dachte, wow, das hört sich so komplett nach der heutigen Situation an. Und ich weiß nicht, was du mit diesen Situationen machst. Ich weiß nur, was ich damit mache. Gestern Abend, als es um diesen Trost Gottes ging, habe ich gesagt, in Lukas 6 warnt Gott uns, weh euch, aber ihr Reichen, ihr habt euren Trost dahin. Und ich habe gesagt, es ist nicht, dass Gott, dann sehen wir ja immer gleich so hier, du, aber Gott ist an der Stelle sehr, sehr ernsthaft und sagt, du, wenn dein Reichtum, egal jetzt in welcher Art, ob materiell, äußerlich oder scheinbar innerlich, wenn dein Reichtum dich dahin bringt, dass du diesen Trost, den Gott für dich hat, nicht annimmst, und dadurch nicht, er sagt nämlich, damit ihr, wenn ihr getröstet seid, die trösten könnt, die ungetröstet sind. Und wenn aber dein Reichtum dich tröstet, dann reicht es gerade mal eben bis zu deiner Kühlschranktür, deiner Haustür. Es gibt sogar in Hiob eine Stelle, als mein Bett mich tröstete, dass dein Bett dich tröstet. Ja, das gibt es ja auch. Nix wie unter die Decke und das Kissen rüber und nichts mehr hören und sehen von dieser bösen, bösen, bösen Welt. Schlimme? Ja, wir sind in schlimmen Zeiten, die Bibel sagt es. Aber entscheidend ist, was wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Und ich habe gesagt, ja, das gibt so Möglichkeiten. Ich nehme es wahr, aber ein Glück sind ja so ein paar tausend Kilometer dazwischen. Nur ich sage, wenn du einmal fliegst, weißt du, wie wenig dazwischen ist. Ebola weiß es auch. So weit ist es nicht. Oder ich nehme es wahr, was alles so um mich rum ist, aber bin ja nicht schuld daran. Ich habe es ja nicht verursacht. Oder ich nehme es wahr, zuck mit den Schultern und sage, naja, was kann ich denn schon machen? Na, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir auf so diese, oder ich bestelle meine Zeitung ab und meinen Fernseher und habe mein nettes, von wohlgerüchigen Essenzen durchwirktes Wohnzimmer und jetzt zu Weihnachten noch ein paar Lichtchen dazu. Nichts dagegen. Ich mag es auch gern. Nicht die Essenz, die mag ich nicht so gern, aber ich mag gerne auch Lichter. Aber die Frage ist, tröstet mich dieser Reichtum, tröstet mich mein Wohlergehen oder habe ich Gott zum Trost? Weil wenn ich Gott zum Trost habe, dann weiß ich eins, dann habe ich hier drinnen ein Verlangen, Gott, was kann ich, was können wir tun? Die zu trösten, die so ungetröstet sind, dann wird es mir keine Ruhe lassen, ehe ich nicht weiß. Ich war dankbar, dass Irina in den Irak geht, dass unser David nach Kobane in Syrien gegangen ist, dass die Jasmin nach Sudan geht, drei Leutchen. Auf eine brennende Erde. Ich kenne noch jemand, ich habe einen jungen Australier kennengelernt beim Israel-Tag im Frühjahr mit seiner deutschen Frau. Die sind mit ihrem kleinen Baby dort runter und haben sich ein Bild gemacht an der türkischen Grenze im Frühjahr. Oder nee, letztes Jahr im November schon. Und dann ist er noch zweimal runter, hat einen Kontakt mit aufgenommen mit einer, hier ist eine ganz bekannte Missionsgesellschaft, ich weiß aber gerade nicht, wer welche, und hat dann, ist runter und hat 1000 Decken und Matratzen, Kleidung und Essen an die Grenze Türkei, Syrien gebracht. Ich weiß von einer neu gegründeten Organisation, israelisch-deutsches Team mit Fachleuten für die Traumatisierten, die man von Syrien durch die Türkei weitergereicht hat bis nach Bulgarien, die unter diesen arbeiten. Und man sagt, wie gibt's das Deutsch und Israelisch? Und sie geben Zeugnis. Und auch dieser junge Mann, dieser Australier sagt, und wir haben die Jesus-DVDs dabei gehabt und wir haben gezeigt und wir haben gebetet und wir haben Wunder erlebt. Die Matratzen sind eins, das Evangelium ist das andere. Und wenn du und ich diesen Trost Gottes, aber wenn du satt bist, wie kannst du dann schreien, Gott, ich brauche mehr von deinem Trost, wenn du so hart bist, dass du gar nicht mehr merkst, ich brauche diesen tiefen Trost meines Gottes. Wisst ihr, der Simeon, der Gerechte, wie die Bibel sagt in Lukas 2, der gewartet hat, dem Gott gesagt hat, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Messias, bevor du nicht das Heil der Welt gesehen hast. Und dieser Simeon ruft aus, wie er das Babychen sieht. Och, wie süß. Nee. Er sagt, ne, er sagt, jetzt haben meine Augen das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen, Leute, für uns und zur Herrlichkeit für mein Volk Israel. Ein Trost Israels. Er wird angekündigt als Trost. Als Trost, ja. Und Korinther, glaube ich, sagt, damit, wenn ihr getröstet seid, ihr die trösten könnt. Tröstest du? Wie viel Tröste? Ohne Vorwürfe. Leute, wenn ich heute hier stehe, dann möchte ich eigentlich bin ich ehrlich, ich möchte ein kleines Erdbeben auslösen. Ich möchte eigentlich, nicht kleine, mittlere Erschütterung aus. Als ich damals aus der katholischen Kirche ging, da sagte man, du hast da so ein mittleres Erdbeben ausgelöst. weil ich halt auch sehr engagiert war, Pfarrgemeinderat und alles näher. Und dann geht so jemand, war ein mittleres Erdbeben. Was es bewirkt hat, weiß ich nicht. Ich habe nur der Führung des Heiligen Geistes gehorcht. Aber ich würde gerne, so ein klein wie Gott sagt, noch einmal werde ich alles erschüttern, schütteln und rütteln. Schlägt dein Herz, ist dein Herz von Gott so getröstet, das ist aber gar nicht der Schwerpunkt meiner Predigt. Aber ich sage, wenn es von Gott getröstet ist, dann weiß ich eins, dann hat es einen Herzschlag für alles, wo ich merke, wie ungetröstet. Dann liege ich auch nachts wach, heute Nacht, war schon recht spät, ich glaube es war schon 2, bis ich reingekrabbelt bin ins Bett und dann lag ich lange wach, musste an diese Mütter denken. An diese Großväter und Großmütter, die zugucken müssen, wenn man ihren Kindern die Köpfe absäbelt, ihre Männer umbringt, die jungen Mädchen mitschleppt, um sie entweder sklaverisch zu verhökern oder zu vergewaltigen. Also Gott, ich will wissen, ich will jemand sein, den du gebrauchen darfst, um Dinge hinzufluten, den Trost Gottes, das, was da drin möglich ist, zu tun. Aber ich erwarte noch viel mehr, dass die wie der Paulus, wisst ihr, und da braucht es unser Gebet und auch da wünsche ich mir so ein mittleres Erdbeben, dass Gott heute seinen Geist von Gebet ausgießt, dass du, wenn du deinen Kochtopf rührst oder dein Baby die Windeln wickelst oder vor deiner netten Fernsehsendung, dass der Heilige Geist dich rüttelt und dass du diese Zeit, anstatt irgend so einem schäbischen Sender zuzuhören, nutzt, um für die zu flehen, dass Gott denen, die da wüten und auf dem Weg sind, die Nächsten abzuschlachten, dass er als Licht auf diese Erde kommt. Denn da, wo Gott reinkommt und alle fallen auf ihr Angesicht, da erkennen sie, Gott, du bist da. Und wenn es damals möglich war, glaubt ihr denn, dass es heute noch genauso möglich ist? Dann will ich uns wach haben. Dann will ich, und dazu hat Christus uns berufen. Ich lese euch weiter, was Jesus zu dem Paulus nämlich sagt. Er sagt dann, ich sag, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Denn sie verfolgen Jesus. Sie verfolgen da unten in erster Linie Jesus. Ich habe einen Bericht gestern, hat einer der jungen Leute mir in die Hand gesteckt, aus einer christlichen Zeitschrift, wo sie in diesen Medien, Twitter und so weiter sagen, nicht nur dort, sondern weltweit, schnappt euch einen dieser Jesus-Leute und bringt ihn um. Leute, das hat mit uns zu tun. Und nicht, weil ich hier bin, um Angst zu schüren, sondern weil ich hier bin, damit der Heilige Geist heute Abend ausgegossen wird über euch. Und dass ihr brennende Diener Gottes, der Paulus war nicht mehr derselbe nach diesem Licht. Und ich will, dass das Licht Gottes hier heute Abend unter uns genauso sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg, eine Lampe für unseren Fuß und keine Funzel. Es ist keine Funzel. Ja. Und wenn Gott so mit seinem Licht eingreift und du und ich, wir glauben nicht und flehen nicht und beten nicht, dass dieser gleiche Gott mit seinem Licht, die da unten wüten, ihnen begegnet und zeigt, ich bin Gott. Denn er hat gesagt in Sacharja, wenn sich alle um Israel rum gegen sie wenden werden, denn das ist das Ziel. Sie sagen ganz klar, wir hören in Syrien nicht auf. Wir wollen die ganze Welt. Zuerst die Samstagsleute und dann die Sonntagsleute. Und ich bin mir bewusst, da reden wir aber noch mal drüber, wenn das reingesetzt wird in die Medien, was ich hier sage. Mir kommt manchmal der Gedanke, wenn ich nach Hause gehe, okay, Marei, aber damit muss ich mich auseinandersetzen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist Realität. Das verbreiten sie in den Medien. Ich habe auch keine dieser Medien, aber ich bin offen und ich danke Gott. Ich sage, ich will all das wissen, was ich wissen muss. Ich will nur meine Zeit nicht verschwenden, da drinnen zu sein. Es sei denn, der Herr würde reden wie für manche Kinder Gottes und sagen, geht da rein in diese Medien. Ja, aber ich habe da keinen Ruf dazu. Ich kriege nur alles mit, was ich wissen muss. Aber richte dich auf, stell dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen. Und jetzt nimm diese Worte mal an dich gerichtet, die der Herr Jesus Christus an den Paulus richtet. An dich, hierzu bin ich dir erschienen. Dazu bin ich in dein Leben gekommen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich, Achtung, jetzt kommt's, herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Nochmal, er nennt hier 7 Dinge. Erstens, ich werde dich herausnehmen. Zweitens, erst nimmt er ihn heraus. Gott nimmt uns erstmal raus aus dieser Welt. Und er sagt, um dich dann da reinzusenden. Paulus gilt ja als der Nationenapostel. Das dritte, sagt er in Vers 17, ich werde dich herausnehmen. Und am Ende des Verses, ich werde dich senden. Ne, zu denen ich dich sende, in Vers 18, ihre Augen zu öffnen, Punkt 3. Drittens, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von Satan zu Gott. Und damit sie, das war das 5., Vergebung der Sünden empfangen. 6. ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich, 7. geheiligt werden. Nochmal, 7 Punkte sind in dieser Passage, in diesen 2 Versen. Erstens, er nimmt uns heraus und er sendet uns. Er tut es erst mit uns, die Augen öffnen. Und ich hoffe, indem ich heute zu euch spreche, ein Stück weit die Augen zu öffnen, damit ihr hingehen könnt und auch wieder Augen öffnet. Amen. Amen. Denn Christus Jesus spricht davon. Es geht darum, Augen zu öffnen. Es geht nicht nur darum, gerettet zu sein. Es geht darum, gesendet zu sein. Und es geht darum, Augen zu öffnen. Und Menschen, Punkt 4, zu bekehren. Zu bekehren von dieser bösen, bösen Welt in meine nette kleine Gemeinde. Happy, 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 clappy. Nee, damit du hingehst und wieder Augen öffnest. Von der Finsternis zum Licht, von Satan zu Gott. Und das ist unser Ruf, das ist unsere Berufung. Dazu hat Gott uns gesendet. Dazu werde ich beten, dass der Heilige Geist heute Abend kommt und euch erfüllt. Bittet ihn jeden Tag, erfüll mich. Ich bete, dass er mich erfüllt mit dieser Kühnheit, erfüllt mit dieser Liebe zum Verlorenen, erfüllt mit diesem Zeit, mit diesem Geist für diese Zeit, für diese letzte Zeit. Leute, begreift ihr, worin wir stehen? Genau in dem wieder. Ihr wisst, dass die eine Stadt, dieses Aleppo stand dauernd, auch in der Zeit, Mosul, das ist Ninive. Mosul ist Ninive, die wissen das heute noch. Ninive, ja, alles altbiblische Städte. Was da vor sich geht, findet ihr im gesamten Alten Bund. Lest Jesaja, lest Jeremia und ihr findet, was heute geschieht. Ihr seht die ganzen Gerichtsvorgänge Gottes. Ihr seht dort alles, was Gott, nur ihr müsst euer Wort Gottes kennen. Paulus hat es gekannt. Er war ja ein Gelehrter. Ne? Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren. 5. zur Vergebung ihrer Sünden. 6. ein Erbe zu empfangen. Wir empfangen ein Erbe und 7. geheiligt durch Glauben. Ich gehe jetzt auf diese 7 Punkte nochmal ein bisschen zu vertiefen, herausnehmen. In 3. Mose 20, 24, da sagt der Herr, ich bin der Herr, euer Gott, zum Volk Israel, der ich euch von den Völkern ausgesondert, herausgenommen, unterschieden habe. In 4. Mose 18, 6, da sagt er zu diesem Volk Israel, also er nimmt ein Volk, das er erstmal aus allen Völkern rausnimmt. breite ich heute nicht aus, liebe ich aber zu zeigen, wie Gott durch die Geschichte geht. Ja? Dann nimmt er in diesem Volk, 4. Mose 18, 6, und siehe, ich habe eure Brüder, die Leviten, aus der Mitte der Söhne Israel herausgenommen. Euch als Geschenk sind sie dem Herrn gegeben. Und jetzt passt auf, um die Arbeit für das Zelt der Begegnung zu verrichten. Vorher in dem 3. Mose-Stelle war noch in Vers 26 hieß es, warum Gott es macht, sie herausnimmt. Da sagt er, damit sie mein sind, um mein zu sein. Also, er holt uns erstmal aus den Völkern raus, aus unserem Drumherum raus. Gott sagt, damit du mein bist, damit du mir gehörst. Dann nimmt er sich aus diesem Volk noch die Leviten. Das war das priesterliche Volk. Hat Gott zu uns gesagt, dass wir eine priesterliche Nation sind? Eine königliche, priesterliche Nation, die nimmt er raus, ja, sage ich mal jetzt in unserem Land, holt er sich so Kinder des Lichts raus und zu diesen Leviten sagt, sie sollen die Arbeit für das Zelt der Begegnung verrichten. Das sind die, die da, und auch da sagt er dann in Vers 4. Mose 8, 14, damit die Leviten mir gehören. Damit die Leviten mir gehören. Daher kommt auch dieses Levitenlesen nicht, sondern die haben aufmerksam gemacht. Leute, das geht an dem vorbei, was Gott meint mit euch. Leute, ihr habt eine Zielverfehlung, sprich das Wort Sünde. Ihr geht am Ziel vorbei, dafür waren sie zuständig. Und diese Leviten hatten die Aufgabe, die Arbeit am Zelt, die mussten dafür sorgen, dass das Volk Gott begegnen konnte. Du und ich. Wir sind von Gott als priesterlich-königliches Volk gedacht, damit es möglich wird, dass Menschen Gott begegnen können. In dem Maß, wie du Gott begegnest, werden auch andere Gott begegnen können. Dafür sind wir da. In der Apostelgeschichte sagt er zum Paulus, ich werde dich herausnehmen. Also einmal eine ganze Nation, dann in der Nation noch die er als priesterliches Volk rausnimmt und dann den Paulus aus dem Volk herausnehmen und aus den Nationen. In Römer 1, 1 sagt der Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert, herausgerufen für das Evangelium Gottes. In Galater 1, 4, muss ich mal kurz unterbrechen. Mal eine kurze Unterbrechung, weil wir zu Hause jemand haben, wo eventuell ein Sterbefall eintreten könnte. Und da habe ich gesagt, ich lasse es an, es ist aber jetzt nicht. Galater 1, 4. Da sagt der Paulus, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns, Achtung, jetzt kommt ein Wort, damit er uns herausreiße. 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 Und ich hoffe, du lässt dich herausreißen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus hat am Kreuz gelitten, dafür dich und mich herauszureißen aus einer Welt. Nicht um als weltfremde Sonderlinge durch Äonen zu schwirren, aber um VIPs einer himmlischen Realität zu sein. Very important persons. Habe ich ja, glaube ich, erzählt. Oder nur in Michelstadt. Wie mir das am Flughafen, jetzt wie ich zurückflog, am letzten, in der Nacht um zwei, ich war so müde. Ich habe gesagt, oh Herr, sag mir doch mal, warum ich da jetzt wieder unten war. Ist alles toll, alles wichtig, aber ich möchte wissen, warum ich da und dann kam ich da so. Nachts durfte ich dann um zwei an diese Sicherheitsstrips, wo man dann so durchgeht. Und dann waren vor mir schon Leute und da war auch so ein etwas untersetzter, ein bisschen glatziger. Und er hatte so drei hübsche Töchter bei sich und ich habe dann ihn angesprochen, sind es deine Töchter? Und, ja, ja. Und ich wurde dann von der jungen Sicherheits, die fragte mich, wohin ich will. Ich sage, Kiew. Und dann sagt sie, ja, komm, an allen vorbei. Und dann war der andere, der dann später kam, war der Meinung, you should really be a VIP. Du bist wirklich a very important person. Und dann habe ich hinterher, ich war zu müde, um es gleich zu checken, dass Gott der Meinung ist, dass du und ich für ihn VIP sind. Wir sind very important persons. Wer auf dieser Erde kann dort, wo Finsternis ist, Licht hinbringen? Wer? Du? Eine Hand ist oben. Das ist mir zu wenig für hier die Region. Wer kann Licht in dunkle Orte bringen? 3, 4, Halleluja. Noch einmal. Wer kann Licht an dunkle Orte bringen? Und Gott an Orte, wo Satan bis jetzt regiert. Aber ihr dürft da kühner werden. Ihr dürft da mutiger werden. Weil die geistige Welt guckt eure Hände an und sagt, oh, der ist zögerlich. Dem geben wir mal noch ein bisschen Einschüchterung dazu. Die schüchtern wir mal ein auf alle mögliche Art. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Mit Entschiedenheit. Wie Gott dem Joshua sagt. Und alle unter 40, wie viele sind hier unter 40? Ich heb meine Hand nicht. Halleluja, ich gehöre in die Kaleb-Generation, der mit 80 zum Joshua sagt, Joshua, ich bin jetzt 80. Wie wir rüber sind nach Kanaan, das Land einnehmen, war ich 40. Ich bin noch genauso fit wie damals. Darf ich Hebron einnehmen? Und der Joshua sagt, yes. Aber alle unter 40? Hände? Und er, wow, ihr seid die Joshua-Generation. Okay? Ihr seid die Joshua-Generation, die das Land einnehmen. Ja? Und zudem sagt Gott, sei kühn, sei mutig, sei kühn. Sei mutig, sei kühn, sei mutig. Und dann hebt eure Hände mutig. Und wenn du im Moment noch andere siehst, Gott ist dabei, dich zu einer VIP zu machen, zu einer very important für Gott. Warum? Weil Gott weiß, der Einzige, der Licht in die Welt bringen kann, ist der, der Licht empfangen hat. Amen? Stimmt ihr mit mir überein? Ich stimme mit mir überein, Andi, weil Gott es gesagt hat. 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 Halleluja. Und er nimmt uns heraus, er reißt uns heraus aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Stephanus in Apostelgeschichte 7, der spricht davon, als er sich verteidigt und ja später aber gesteinigt wird. Und da redet er nochmal die ganze Geschichte des Bundesvolkes. Und da sagt er von Israel, dass Gott herunterkam und es herausgerissen hat aus Ägypten. Ja, ihr werdet durch Jesus aus Versklavungen rausgerissen. Aus Versklavungen aller Art, von Depressionen, von Süchten, Versklavungen, von Bitterkeiten, Rachsucht. Ich habe gestern mit jemand gesprochen, die sagte, aber wie komme ich da raus? Ich bin so voller Rachsucht. Ich bin so voller Finsternis, war aus Sicht da. Aber ich sage, allein die Tatsache, dass du hier stehst und mich fragst, weiß ich eins, das Licht ist schon da drin. Hab so aufs Herz. Ist schon da drin. Und dieses Licht ist stärker als alle Dunkelheit, die du bis jetzt noch wahrnimmst. Und dann ließ sie zumindest für sich beten und dann sage ich, Teufel, hast verloren. Hast verloren. Weil er uns rausreißt aus aller Finsternis. Erster Punkt war das, herausnehmen, herausreißen. Zweitens, er sendet uns in Matthäus 15, 24. Jesus hat gesandt, er ist gesandt, Jesus ist gesandt zu den Schafen des Hauses Israel, sagt er da. Er ist gesandt nicht zu richten, sondern zu retten. Jawohl, kennen Leute ihr Wort Gottes. Und er sagt in Apostelgeschichte, in Johannes 14 und 15 ist die Rede, dass der Heilige Geist gesandt ist. In der Apostelgeschichte ist die Rede, dass Paulus gesandt wird. In Johannes 17 sagt Jesus, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie. Wen? heißt es, dass das gepredigte Wort für die ist, die nach ihnen hören werden? Also im Odenwald sind die Berge ein bisschen höher, da ist das Echo ein bisschen stärker. Aber ihr seid Spitzenleute. Wen hat er gemeint, dass er sagt, so wie du mich gesandt hast, habe ich sie gesandt? Wer ist das? Ich? Ich oder dein Nachbar? Du sagst, Herr, ich bin gesandt. Ich bin gesandt. Sag mal, ich bin gesandt. Ich bin gesandt. Und wenn du das bis jetzt noch nie ergriffen und begriffen hast, heute Abend hast du es gehört und ergriffen und begriffen. Sag nochmal, ich bin gesandt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, sag, ich bin gesandt. Amen. Amen. Bokara Benashe. Ich habe sie in die Welt gesandt und er sagt sogar noch, wie Schafe mitten unter Wölfe. Ja, ich lese euch mal in Römer 10, da heißt es, Vers 14 und 15. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wir müssen gesandt, wir sind gesandt, um das Wort Gottes zu predigen. Das heißt nicht, dass jetzt jeder immer unbedingt, aber du hast ein Umfeld, du hast Situationen am Arbeitsplatz. Predigen heißt nichts anderes, als diese gute Botschaft den Menschen zu bringen. Und wenn es hier vorne geschieht, dann ist es ein Dienst, euch rauszurufen, euch zu segnen, euch zu dienen, euch zu wecken. Das ist alles, was ich tue, mehr nicht. Ja, aber jeder von euch kann das an seinem Platz zu Hause und in seinem Umfeld tun. Ihr seid gesandt. Wie soll es sonst geschehen, dass gepredigt wird? Wie soll es sonst geschehen, dass Menschen diese frohmachende Botschaft hören, dass es da einen Jesus gab vor 2000 Jahren am Kreuz, dazu, dass du jetzt aus Dunkelheit ins Licht kommst und aus der Kralle Satans zu Gott kommen kannst? Ja. Dazu seid ihr gesandt. Lukas 2, 32. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung. Also das dritte war Augen öffnen, habe ich gerade vergessen. Das erste, herausgenommen, herausgerissen. Zweitens, gesandt. Drittens, die Augen zu öffnen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. In Lukas 24, 32, das ist die Situation, wo die Emmaus-Jünger mit Jesus unterwegs sind, nachdem er auferstanden, und die babbeln noch davon, oh Mann, und Jesus ist gestorben. Und ne, ich nehme an, die haben sich so richtig gegenseitig da ein bisschen in ihrem Leid bestärkt. Und dann kommt da so jemand dazu, sie haben ihn gar nicht gleich erkannt. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete? Geöffnete Augen, dass wir die Schriften verstehen, dass du verstehst, was damals geschehen ist. Das hat alles mit heute noch zu tun. Denn in Sacharja heißt es, und wenn sie sich, und es werden sie, weil sie sagen, das ist ihr Ziel, dann eben Israel. Und der Herr sagt, und wenn sie sich alle gegen Israel wenden werden, dann wird er den Fuß auf den Ölberg setzen. Und der Ölberg wird sich teilen, heißt es da. Ich glaube, nach Norden, Süden oder Osten, Westen. Auf jeden Fall wird er sich teilen. Und er wird kommen. Und er wird kommen. Lebst du bewusst mit diesen Dingen, die geschehen? Lebst du bewusst, Mann, ich bin ein Teil davon, von dem, was gerade geschieht? Oder machst du die Augen zu, Decke über den Kopf, mein Trost ist meine Bettdecke oder mein Kühlschrank oder wie auch immer, Hauptsache, oder meine Gemeinde einmal die Woche, und ansonsten, ich bin errettet und hoffentlich vor all dem Geschehen entrückt, Herr. Nee, wir werden alle ein Stück weit Trübsalzeit erleben. Es werden schlimme Zeiten, wie sie noch nie gesehen wurden. Es gab schon viel Schlimmes, aber haben wir das schon mal gesehen? was jetzt gerade geschieht? Ich nicht. Ich nicht. Die Bibel redet davon. Aber jetzt ja die Frage, was mache ich denn da drinnen? Bin ich wach da mittendrin und weiß, okay, Herr, die Zeiten, und was ist mein Part? Was ist unser Part? Bin ich mir bewusst, dass ich ein VIP für die übernatürliche Welt bin, dass ich mit Christus berufen bin, aus himmlischen Orten mit ihm zu regieren? Glaubst du, dass Gebet Macht hat? Viel bewirkt das Gebet eines Gerechten. Glaubst du das? Glaubst du, dass wer überwindet, mit Christus regiert? Aber dann lern es zu überwinden im Alltag. Was? Das Böse mit was? Dem Guten. Das Böse mit dem Guten. Ja, aber da gehe ich jetzt heute nicht mehr drauf. Ein andermal. Ja, damit die Augen, wie er uns die Schriften öffnet, in Psalm 119, Vers 18 heißt es, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ja, Epheser 1, Vers 18, kennen wir alle die Stelle, aber ich lese einfach nochmal. Da heißt es, vorneweg, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit, also zum Lob Gottes sind wir ja geschaffen, die wir auf Christus hoffen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dann geht's ja weiter. Deshalb höre ich auch nicht auf, für euch zu beten, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus gehört habe und so weiter. Ich kürze es ein bisschen. Und für euch zu danken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Den Geist der Offenbarung, der das Augen mal aufmacht. Augen aufmacht. Eure geistigen Augen, dass ihr die Dinge sehen und erkennen könnt. Warum bin ich eigentlich in dieser Zeit geboren? Doch nicht einfach nur by the way. Wenn Gott sagt, dass er dich vor Erschaffung der Welt schon erwählt hat, hallo, dann weiß ich eins, du bist ein VIP Gottes für diese Zeit. Und ich möchte, dass du das in deinem Herzen mit nach Hause nimmst. Und dass jede Minderwertigkeit aus dir rausgeboxt ist. Und jedes, ach ich doch nicht, oder was auch immer, raus heute Abend. Du und ich, wir sind VIP, very important, sehr wichtige Menschen für Gott. Denn nur die, die Christus erkennen und das Licht in sich tragen, können Licht in dieser Welt sein und sagen, Gott, hier bin ich, dein VIP. Was hast du mit uns vor? Mit mir im Einzelnen, im Alltag, aber auch mit uns als Gemeinde und mit uns als Nation. Denn unsere Nation, aber das mache ich eine andere Predigt draus, hätte mich heute gereizt über Nationen, was Gott über... Ah, na, verliere ich mich, da wird's spät. Halleluja. Aber da war ich auch kurz dran, was Gott über Nationen sagt. Denn wir sind nicht nur so ein nettes christliches Klüppchen. Wir haben einen Einfluss in eine Nation. Amen. Halleluja. Wer war das, der Amen gesagt hat? Norbert, Gott segne dich über die Maßen mehr. Amen heißt, jawohl, so ist es. So soll es sein. Ja? Und Augen öffnen. Viertens, bekehren. Von Finsternis zum Licht, von Satan zu Gott. 2. Korinther 4, Vers 6 sagt, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Halleluja. Leute, da kannst du doch jedes Wort schmecken, jedes Wort kosten. Das gilt dir und mir. Nur wenn du es nicht als Paket für dich nimmst, wie willst du es anderen weitergeben? Nimm das Wort mal, sag, jawohl, Herr, dafür bin ich geschaffen. Dafür bist du als Licht in mein Leben reingekommen. Vielleicht dümpelt es noch vor sich hin. Dann stell dich und sag, Gott, mach mich zu einer Dynamitstange. Mach mich zu einem Leuchtkörper über die Maßen mehr. Weil dieser Gott, der mit seinem Licht dem Paulus und den Gehilfen erscheint, die fallen auf ihr Angesicht. Und ich wünsche mir das so von Herzen, dass der Tag kommt, wo wir so vor Gott liegen, unter diesem Licht und die Menschen draußen auch. Denn ich glaube, das ist immer noch der gleiche Christus. Es ist immer noch der gleiche Christus. damals wie heute. 1. Thessalonicher sagt noch 1, Vers 9, wo er sagt, von Finsternis zu Licht, auch von Götzen zu Gott. Auch da mal zu gucken, Gott, gibt es irgendwelche Götzen in meinem Leben? Sind mir irgendwelche Dinge wichtiger als du, 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 du? Für dich lebe ich. Für dich gehe ich. Von dir bin ich gesandt und für dich gehe ich. Und auf dich zugehe ich. Gestern Abend habe ich gesagt, deswegen singe ich so gern die dritte Strophe von Komm und lobe den Herrn. Und wenn ich gehe eines Tages von dieser Erde, ich bin nicht todessüchtig, ich liebe es zu dienen, ich liebe es zu gehen, ich liebe es wach zu machen, ich liebe es von diesem Licht zu sprechen, das hier unter uns ist. Von dieser Erde, wenn meine Zeit dann gekommen ist, und wenn der Kaleb mit 80 noch so fit war, Herr, dann würde ich auch gerne so fit sein mit 80. Aber wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. Bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Dafür leben wir. Dafür sind wir freigekauft. Oh, nett, dass du dir irgendeinen Koppe machst, von dem Gott sagt, hey, die Vögel haben ihre Nester und alles, was sie brauchen. Sorg dich doch um gar keinen Krempel, sondern bring deine Bitten mit Lob und Dank vor den Herrn. Amen. Amen. Bring deine Bitten, denn wer nicht bittet, empfängt nichts. Und wie ein Kind bitte. Und bitte ohne Zweifel, weil der Zweifler empfängt auch nichts. Und er nennt euch Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr dieses übernatürliche Reich nicht runterziehen. Und Gott will uns als VIPs von diesem übernatürlichen Reich haben. Versetzt in himmlische Orte. Sagt es deine Bibel auch? Ja, dafür bist du geschaffen. Dafür bist du freigekauft. Für dieses Reich des Lichtes, für diesen König des Lichts. Mit ihm zu leben. Zuerst sagt er, für mich in Mosebüchern. Für mich habe ich euch geschaffen. Für mich. Für ihn. Und dann erst für das, was er mit uns macht. 5. Die Vergebung empfangen. Lukas 24 sagt, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße, Umsinnung zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Alle Nationen, auch einer syrischen. Auch einer irakischen. Wie das, wisst ihr, und manchmal denke ich, wissen wir eigentlich, was in der Bibel steht? Dass Jesus sagt, und was im Verborgenen gesprochen wird, wird eines Tages von allen Dächern ausgerufen. Sprichst du daheim zu den syrischen Menschen, zu den irakischen Menschen, von diesem Licht, von diesem Christus, der zur Umkehr ruft, vom Finsternis in Licht, sprichst du es daheim laut dann und glaubst, und dann wird es von den Dächern dort unten eines Tages gerufen werden. Aber wenn wir nichts tun, wird nichts geschehen. Wenn wir nichts tun, wird nichts geschehen. Ich bin keine Märchentante. Ich bin keine Märchentante. Was ich heute Abend zu euch rede, ich habe heute Mittag vorbereitet, aber ich habe gesagt, Gott, aber was da draus wird, ist in deiner Hand. Und das merke ich gerade. Es ist in seiner Hand. Und das, was ich zu euch rede, das ist vom Heiligen Geist in mir, weil ich merke dieses Drängen Gottes, dieses Brennen Gottes in mir, dass er in euch pflanzen will. Glaubt ihm doch, wenn er sagt, was ihr im Verborgenen. Und wenn du sagst, er sagt mir, ja, ich habe ja wenig Zeit, ich muss mit dem Bus und muss mit der Straßenbahn morgens und schon. Sag, warum nutzt du nicht die Zeit im Bus und in der Straßenbahn? Oder wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst und wenn es 10 Minuten sind, investier die 10 Minuten und sprich. Dein Königreich, es ist gekommen nach Syrien. Dein Königreich, warum? Weil Gott spricht von allen Nationen. Wenn mein Gott von allen Nationen spricht, dann meint er alle Nationen. Und wenn wir da nicht rein können, ich kann auch nicht, ich habe auch keinen Ruf, da jetzt hinzugehen, aber ich habe einen Ruf. Daheim eine große Landkarte auf dem Boden und dann stelle ich mich, weil es heißt, Israel ist die Narbe der Welt, auf Israel. Und dann rufe ich die Nationen in ihre Berufung. Und dann rufe ich die Nationen in das Königtum von Jesus Christus. Und wenn ich das kann, kannst du das auch. Und wenn, ich habe aber keine Landkarte. Du hast ein Taschenbuch und da sind so kleine Landkarten drin. Du hast einen Schulatlas und dann ab den. Irgendeine Idee musst du kriegen. Und kannst auch ohne Landkarte. Aber tu etwas. Ich bitte dich. Tu, wenn Gott sagt, alles, was wir im Verborgenen sprechen. Und sprecht, wenn ihr in ein Haus kommt. Das Königreich von Jesus Christus ist gekommen, der Finsternis zu Licht macht. Oh, Herr. Mach sie brüllen wie Löwen und sanft wie Lämmer. Sanft wie Lämmer. Die meisten kennen mich sehr, du bist doch so still. Ne? Aber heute Abend habe ich das Gefühl, hier drinnen hockt ein Löwe. Amen. Christus, der Löwe von Juda. Der Löwe von Juda. Und irgendwo in der Offenbarung heißt es, dass er brüllt. Vergebung empfangen. Wer kann Sünden vergeben? Lukas 5, 21. Außer Gott allein. Sechstens, und da komme ich gleich zum Ende, das Erbe, da spricht der Paulus von dem Erbe in Apostelgeschichte 26, da bin ich ja immer noch dabei, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ja, ein Erbe. Jesaja sagt 57, wer aber bei mir seine Zuflucht sucht, wird das Land erben und meinen heiligen Berg in Besitz nehmen. Glaubst du solche Dinge eigentlich? 5. Mose 32, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Gott hat ein Erbe auch an Nationen ausgeteilt. Hebräer 9, 14 und 15, da heißt es, da ist die Rede vom Blut von Jesus Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Euer Gewissen wird er reinigen von toten Werken. Und in Vers 15 dann, darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Da gibt es ein ewiges Erbe, dass wir empfangen. Amen. Und ich wünsche dir, dass du mal nachforschst, was ist denn das für ein Erbe, was gehört denn dazu? Zum Beispiel sagt, ungerechte Erben zum Beispiel das Reich Gottes nicht. Wenn du nicht durch Christus gerecht gemacht wirst, kannst du es nicht erben. Wenn du hier heute Abend sitzt ohne Jesus Christus, kommst du nachher fort zu mir, dann zeige ich dir den Weg, dass du ihn aufnehmen kannst und dann nennt Gott dich gerecht gemacht. Und dann sagt er, 1. Petrus 3, 9, wer erben Segen in Matthäus 19, ewiges Leben in Hebräer 1, wir erben Heil, Offenbarung 21, dass wir erben aus diesen Quellen des Wassers des ewigen Lebens, in Jakobus 2, Erben des Reiches zu sein, Galater 3, 29 und 4, 7, so seid ihr nach der Verheißung Erben. Wenn aber Christus Sohn ist, dann ist er auch Erbe und wir auch Erben. Gott spricht so viel auch über Erben. Lernt euer Erbe kennen. Leute, wenn ihr da in was weiß ich, Timbuktu oder wo, eine reiche Tante hat und die vererbt euch irgendwas und ihr habt null Ahnung von der Tante und null Ahnung, was ihr da erbt, dann werdet ihr nichts davon haben. Das wird irgendwo bei der Post liegen oder bei einem Anwalt. Und wenn ihr dann sterbt, werden irgendwelche Angehörigen entdecken, meine Güte, da gab es ja irgendein Erbe. Okay? Es ist wichtig, dass du dich mal befasst. Was ist denn das für ein, was gehört denn dazu? Was ist denn das für ein Erbe? Was ist das für ein Erbe? Das Reich erben. Und so weiter. Vertiefen wir ein andermal. Die Segnung. Guckt euch doch nur mal an, womit Gott den Abraham segnet, den König David segnet. Spricht Gott davon, dass Jesus ein Nachkomme aus dem Geschlecht Davids ist? Dann solltest du heute Nacht noch so gierig sein zu gucken, womit segnet er denn den David? Weil damit will er dich segnen. Ich bin immer noch keine Märchentante. Ich spreche vom Wort Gottes. Ich spreche vom Wort Gottes. Und ich hoffe, ich kriege euch heute Abend so hungrig, so gierig, so wach, so gerüttelt, dass ihr euch auf die Suche macht und euer Erbe beansprucht. Als letztes die Heiligung, geheiligt durch den Glauben, sagt der Paulus da, sagt Christus zu dem Paulus in der Apostelgeschichte. Ich blätter das gerade nochmal auf. Ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich, durch den Glauben an Christus geheiligt werden. Geheiligt durch den Glauben. Offenbarung 22,11 spricht davon, in der letzten Zeit, wo wir alle der Meinung sind, wir sind da, der Heilige, heilige sich noch mehr. Hagiazo, sich Gott weihen, sich Gott hingeben. Im Gegensatz dazu Koinos, gewöhnlich und allgemein. Und es kann so verstanden werden, dass es wie eine Trennung von der Welt ist. Ein Rückzug vom Umgang mit dem Gewöhnlichen. Und stattdessen die Gemeinschaft mit Gott vorzuziehen. Viele würden mir da entgehen, ja, Marei, wir sind doch aber nicht weltfremd. Und wir sind doch, ja, die Schrift sagt, wir sind in dieser Welt. Aber sagt sie auch, wer diese Welt mehr liebt, dass er dann Gott hasst? Ja, wir sollen diese Welt, und es auch mal anzuschauen, die geheiligt werden durch den Glauben an ihn. Lässt du zu, dass Gott sagt, hey, ich habe sie rausgerissen, weil ich eifersüchtig bin, die sollen nur mir gehören. Ist die Gemeinschaft mit ihm dir das Kostbarste überhaupt? Ist dieses Rennen in seine Gegenwart deine erste Priorität? Diese Sehnsucht danach, ihn kennenzulernen, auch vom alten Bund her, sonst wirst du ihn nur so viel verstehen. Dafür bist du freigekauft. Dafür bist du ein VIP. Haben wir früher immer gemacht. J war so, M war so, N war so. Kennt ihr noch? Diese Buchstaben, die man sich so unter der Bank, damit der Lehrer es nicht sah. VIP. Eine very important Person für Gott. Und ich möchte, dass du das heute Abend mitnimmst, weil wir in den gleichen Zeiten stehen und weil der Gott des Lichts, der gleiche Gott des Lichts noch ist, der uns in seinem Licht begegnen möchte und durch uns dieses Licht in diese Welt, an die finstersten Orte bringen will. Und wenn du nicht dorthin gehen kannst und wenn du wenn du heute Abend keinen Cent mehr in der Tasche hast, Mara, ich kann da gar nichts, kannst du heimgehen und sagen, Gott, was ich jetzt hier bete und spreche, dass dort Licht sein sollen. Und die da unten wüten, denen sollst du im Licht begegnen, dass sie auf ihr Angesicht fallen und bekennen, du bist Gott. Und du glaubst, dass der Tag kommt, von dem Gott sagt, was ihr im Verborgenen tut. Es wird öffentlich ausgerufen werden. Steht in meiner Bibel. Amen. 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 Halleluja. Vater, ich danke dir. Du bist der Gott im Licht. Du bist der Gott im Licht und du hast dich offenbart als Gott im Licht. Und ich bete für uns, Herr, dass du heute Abend uns begegnest. Das, was wir gehört haben, was du hier durch deinen simplen Kanal rübergebracht hast. Das ist in den Herzen, Heiliger Geist, du musst es jetzt übernehmen und da dein Feuer reingeben und dein Wirken reingeben, dass es weder von irgendwelchen Piepmetzen gefressen wird, noch morgen zertrampelt wird oder unter irgendwelchen Alltagssorgen in den Hecken verschwindet. Herr, ich bete, dass es in den Herzen unruhig bleibt, dass es in den Herzen brennend bleibt, dass es in den Herzen richtig angezündet bleibt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, das ist jetzt dein Werk an den Herzen in Jesus Christus. Amen. Und wir werden hier vorne dienen heute. Wir gucken, du kannst vorkommen. erwarte, dass Gott, egal mit was du kommst, ist der gleiche Gott, der dem Paulus begegnet im Licht. Dass Gott dir im Licht begegnet. Ich möchte auch die Mitarbeiter, dass ihr wirklich von diesem Fokus aus, egal was kommt, gar nicht lange ausbreiten die Finsternis, sondern Gott hinhalten und sagen, hier soll Licht rein. Hier soll Licht rein und erwartet, wenn Gott sagt, Licht sei, und ihr Mitarbeiter, ihr sprecht, Licht soll sein in dieser Situation. Ja, lasst euch da vom Heiligen Geist aber leiten, dann wird Licht geschehen. Amen. Amen. Amen.